Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, hallo. Wir schauen heute wieder in die USA. Dort deutet alles auf eine hohe Wahlbeteiligung hin.
When you vote, you can choose hope over fear.
Hoffnung statt Angst wählen. Dafür hat Ex-Präsident Obama jetzt nochmal geworben. Morgen sind die Ergebnisse der US-Kongresswahlen da und die werden sich dann auch Millionen Menschen im Ausland genauer ansehen, weil sie direkt betroffen sind von den Entscheidungen in Washington. Die USA sind zum Beispiel der größte Geber von Entwicklungsgeldern, wenn es nach Donald Trump geht, nicht mehr lange. Schon jetzt lässt er Milliarden streichen für Hilfsorganisationen, die über Abtreibungen informieren oder sie organisieren. So will es Trumps evangelikale Wählerschaft. Und für seine nationalistischen Anhänger hat der US-Präsident das Einreiseverbot für Muslime durchgesetzt. Zwar in abgeschwächter Form, ohne den Irak, aber 5 mehrheitlich muslimische Länder stehen jetzt auf seiner Liste. Auch Somalia wird dadurch stigmatisiert, wobei Somalia eigentlich ein guter Partner ist mit US-Militärbasis. Was steckt also hinter Trumps Außenpolitik für Afrika? Ann Peltner hat recherchiert.
Es ist heiß, staubig und laut in Garowe, der Hauptstadt von Puntland. Eine autonome Teilrepublik ganz im Nordosten Somalias am Horn von Afrika. Auf den Straßen laufen ganz selbstverständlich Ziegen, Esel und Kamele an den Autos entlang. Alles wirkt friedlich, nichts deutet darauf hin, dass Somalia in den Augen des US-Präsidenten ein Hort des Terrorismus ist.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
Schon als republikanischer Kandidat forderte Donald Trump im Wahlkampf 2016 ein Einreiseverbot für Muslime in die USA. Er begründete das mit Terrorgefahr. Nach dem Wahlsieg unterzeichnete Trump im Januar 2017 ein entsprechendes Dekret. Nach vielen Nachbesserungen und Abschwächungen bestätigte im Juni 2018 das höchste US-Gericht, der Supreme Court, mit 5-4 Stimmen das Einreiseverbot in der neuen Version. Betroffen sind neben Somalia auch der Iran, Libyen, Syrien und der Jemen, sowie Nordkorea und Venezuela. Durch die letzten beiden mehrheitlich nicht-muslimischen Länder entkräftete das Weiße Haus den Vorwurf, Muslime zu diskriminieren. Für Trumps Kritiker bleibt seine Außenpolitik trotzdem rassistisch. Das waren auch die Reaktionen, als er im Januar bei einem Treffen zur US-Außenpolitik mit den Worten zitiert wurde: Warum sollten wir diese Leute aus Afrika hier haben? Das sind Dreckslochländer.
I can say Puntland is relatively stable in a security-wise and as well as a political.
Puntland in Somalia sei sicher und auch politisch stabil, erklärt mir der puntländische Arbeitsminister Abdurrahman Abdullah. Angesprochen auf den Travel Ban der USA weicht er aus, wie die meisten hier im Land, die damit einfach nichts anfangen können. Viele betrifft das Einreiseverbot sowieso nicht, denn nach den chaotischen Jahren mit Bürgerkrieg, Diktatur und Umstürzen flohen Ende der 1980er und Anfang der 90er Jahre viele Somalier nach Kenia, Äthiopien, Djibouti, nach Europa und Nordamerika. Dort nahmen sie eine zweite Staatsbürgerschaft an, mit der sie unbehelligt reisen können, auch in die USA. Arbeitsminister Abdullah sagt, der Travel Ban sei bedauernswert, aber er sehe das nicht als großes Problem an. Puntland sei alles andere als ein Hort des Terrors. Vor seinem Büro wacht allerdings ein bewaffneter Soldat mit Maschinengewehr.
In 5 years before, you could not imagine how things are moving.
Vor 5 Jahren konnten wir noch nicht ahnen, wie die Entwicklung laufen wird. Ich finde, Somalia ist ein großartiges Land. Mit dem Blick zurück weiß ich, dass die Dinge sich positiv verändern werden. Wirklich, ganz positiv. Wenn man sich die Regierungen in Puntland in den letzten 5 Jahren ansieht, dann erkennt man den Wandel und den Fortschritt, der gemacht wurde. Die jetzige Regierung wurde 2014 gewählt. Wir haben nun 2 internationale Flughäfen. Daran kann man schon sehen, welche Entwicklung wir genommen haben. Die Menschen hier in Puntland haben nun Flüge mit Jets zur Verfügung. Das ist der Fortschritt.
Abdurrahman Abdullah sieht Puntland und Somalia auf dem richtigen Weg. Was Donald Trump im fernen Amerika tut, das beschäftigt ihn rein gar nicht. Von der Streichung aller amerikanischen Gelder für Klimawandelprojekte, die Puntland und Somalia dringend braucht, davon wisse der Arbeitsminister nichts. Genauso wenig wisse er von der riesigen US-Militärbasis nördlich von Garowe. Das überrascht. Fast 1200 amerikanische Soldaten sind dort für den Kampf gegen den Terrorismus stationiert.
No, I'm not sure that.
Das glaube ich nicht.
The American, they support the Somalia and in the, also in Puntland.
Amerika unterstützt Somalia und auch Puntland gegen den Terror. Sie geben diese Unterstützung, aber ich glaube nicht, dass die Amerikaner hier in Puntland eine Basis mit einer so hohen Zahl an stationierten Soldaten haben. Vielleicht bilden sie somalische Truppen aus, aber sie haben keine Basis mit solchen Zahlen hier in Puntland.
Die USA sind militärisch in 53 afrikanischen Staaten präsent. Zum großen Teil sind es Ausbildungscamps für lokale Armeen, doch an vielen Orten, darunter Somalia, trifft man auf Sondereinheiten, die verdeckt und geheim arbeiten. Das ist ein Zeichen der zunehmenden Militarisierung der US-Außenpolitik, die schon vor Donald Trump begann und weitgehend ohne Öffentlichkeit abläuft. Auch auf meine Anfrage, ob man die US-Basis in Puntland denn besuchen könne, kam nur die knappe Antwort per Mail aus dem AFRICOM, dem Afrika-Hauptquartier der USA.
Zu diesem Zeitpunkt können wir keinen Besuch unserer Streitkräfte in Somalia unterstützen. Wenn sich das ändert, werden wir Sie so schnell wie möglich informieren.
My name is Marian Ali and my position is I'm the Minister of Women Development and Family Affairs in Puntland.
Marian Ali ist Frauenministerin von Puntland. Sie kam nach 22 Jahren in Kanada zurück ans Horn von Afrika, um, wie sie sagt, to pay back my country, ihrem Land das zurückzugeben, was sie erhalten hat. Sie investiere in die Zukunft und will Teil des neuen Somalias sein, einem Paradies auf Erden, wie Marian Ali es beschreibt.
It was a paradise and still I can say that is a piece of paradise, Somalia.
Es war ein Paradies und ich kann sagen, es ist noch immer ein Stück Paradies. Somalia hat, wie nur wenige andere Länder, das ganze Jahr über das gleiche Wetter. Man muss hier nicht viermal die Kleidung wechseln, das ist für mich ganz wichtig. Denn das Wetter ist etwas, was uns Gott gibt.
The weather is something that God gives to the people and that's one. The second thing, Somalia. We are lucky.
Wir können froh sein, Somalia zu sein und dass wir in diesem Teil der Welt leben. Jeder spricht hier die gleiche Sprache, jeder versteht jeden. Es ist ein Land mit nur einer Religion. Ich schätze mich glücklich, Somali zu sein und dass ich schon da war, als wir ein gutes Leben hatten.
It was a good piece of life that we have at that time.
Sie schüttelt mir die Hand, was ungewöhnlich für eine somalische Frau ist, und entschuldigt sich, dass gerade der Strom ausgefallen ist. Ihr Büro liegt in einem Regierungsneubaugebiet am Rande der Hauptstadt Garowe. Von ihrem Fenster aus kann ich sehen, wie sich die Stadt weiter in die Wüste vorschiebt. Garowe boomt. Mehr und mehr Investitionen fließen in die Region. Die Häuserpreise steigen. Auch die Ministerin schwärmt wie ihr Kollege im Arbeitsressort vom neuen Flughafen vor den Toren der Stadt. Und sie sagt, Puntland sei sicher.
The Puntland State of Somalia. And is safe, 100%.
Es ist sicher, zu 100%. Nachts kann man von Garowe ins 550 Kilometer entfernte Bosaso reisen, ohne Soldaten als Begleitung. Man sieht niemanden, keine Polizei, kein Militär. Sie sind da, aber sie hindern einen nicht an der Fahrt. Man kann ohne Probleme nachts fahren.
And you can stay any hour, you know, in the hotels, on the bars, or you can eat wherever you want.
Du kannst hier in jedem Hotel übernachten, in jede Bar und jedes Restaurant gehen. Damit können wir durchaus angeben. Es gibt große Baumaßnahmen, neue Straßen, zwei neue internationale Flughäfen. Wir haben viele Fabriken, wir haben Universitäten, die mit ausländischen Universitäten konkurrieren können. Ja, es gibt Sicherheitsbedenken, nicht in Puntland, aber in Somalia. Die Dinge werden aber besser. Es ist nicht mehr so, wie es noch vor 15 Jahren war.
But now things are getting better. It's not how it was 15 years ago.
Auch vor ihrer Tür sitzt ein bewaffneter Soldat. Zudem werde ich als westlicher Journalist zu jedem Interview von mindestens 4 Soldaten begleitet. Sicherheit sieht anders aus. Und doch, man muss zugeben, es hat sich viel verändert in Garowe, seitdem ich vor 3 Jahren zum ersten Mal hier war. Damals hieß es spätestens nach 30 Minuten an einem Ort, wir müssten weiter, sonst könnten wir zum Anschlagsziel werden für radikale Milizen wie Al-Shabaab. Davon ist nichts mehr zu spüren. Vielmehr redet jeder von den neuen, glücklichen Zeiten und dem Aufschwung. Im kommenden Jahr wird in Puntland gewählt. Schon jetzt laufen die ersten Werbespots, an den Straßen in Garowe hängen Plakate. Die Herausforderungen für die Teilrepublik Puntland und ganz Somalia sind riesig. Sicherheit, Klimawandel, Investitionen und dann ist da die große Frage, wie man die Jüngeren halten will. Somalia ist eines der jüngsten Länder der Welt. 70% der Bevölkerung sind unter 30 Jahre alt. Jobs und eine Zukunftsperspektive fehlen. Gerade das führt zu einem massiven Exodus, auch vor allem Richtung Europa. Mohamed Ibrahim will das ändern. Er kandidiert für das Parlament in Puntland.
Fast 40 junge und gut ausgebildete Männer und Frauen kandidieren 2019 für das Abgeordnetenhaus. Ich bin einer davon. Wir haben einen Zeitrahmen, wir haben Erwartungen. Wir wollen, dass mindestens 25% der Abgeordneten junge Leute sind. Wir glauben, das können wir schaffen. Wir haben schon mit dem Präsidenten und dem Parlamentssprecher von Puntland gesprochen. Wir hatten auch schon ein Treffen mit dem traditionellen Ältestenrat, der einflussreich ist und Abgeordnete nominiert. Noch haben wir nämlich kein demokratisches System, aber wir kommen dahin, so Gott will.
Die USA unterstützen diesen Prozess. Sie leisten den größten Teil der Entwicklungshilfe für Somalia und auch für den Rest Afrikas. Aber Präsident Trump droht, diese Entwicklungshilfegelder zu kürzen oder ganz zu streichen, wie hier bei seinem jüngsten Auftritt vor den Vereinten Nationen.
Wir schauen uns an, was funktioniert und was nicht und ob die Länder, die unsere Dollars und unseren Schutz bekommen, auch unser Bestes wollen. In der Zukunft werden wir nur noch Entwicklungshilfe jenen geben, die uns respektieren und ganz offen unsere Freunde sind.
Neben Freundschaft zählen für US-Präsident Trump auch die Werte seiner evangelikalen Anhänger. Wer die nicht teilt, soll keine Entwicklungshilfe mehr erhalten. Gemeint ist die Global Gag Rule, eine Politik, die republikanische Präsidenten immer wieder in ihren Amtszeiten einsetzen. Sie besagt, dass keine amerikanischen Entwicklungshilfegelder für Abtreibungen eingesetzt werden dürfen. Auch Beratungen über Schwangerschaftsabbrüche sind verboten. Bergen Cooper von der Gesundheits-NGO Change mit Sitz in Washington erklärt, dass Trump diese Policy noch ausgeweitet hat.
Sie wurde 1984 unter Ronald Reagan eingeführt. Zu der Zeit waren davon nur Gelder für die Familienplanung betroffen. Jeder republikanische Präsident hat die Global Gag Rule eingeführt. Jeder demokratische Präsident hat sie ausgesetzt. Was Trump nun gemacht hat, ist, diese Richtlinie auf die gesamte US-Entwicklungshilfe auszuweiten, nicht nur die Familienplanung. Bisher waren so 500 Millionen Dollar an Geldern betroffen. Nun sind es ungefähr 8 bis 9 Milliarden Dollar.
Das heißt, eine Hilfsorganisation, die unter anderem Gelder aus den USA erhält, darf mit ihrem gesamten Budget nirgendwo auf der Welt Abtreibungen vermitteln, darüber aufklären oder sie durchführen. Wenn doch, drehen die USA sofort den gesamten Geldhahn zu. Das betrifft direkt Gesundheitszentren in mehreren afrikanischen Ländern, die nach Trumps Amtsübernahme schließen mussten, mit dramatischen Folgen. Nicht nur im Bereich der Familienplanung, sondern auch bei HIV-Beratungen von Frauen und Mädchen. In Mosambik fand Change eine lokale Nichtregierungsorganisation, die sich weigerte, die Global Gag Rule zu unterschreiben. Sie verlor so 60% ihrer Fördergelder. Deshalb sank die Zahl der HIV-Beratungen um fast 90%.
Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Policy nicht einfach wie ein Lichtschalter funktioniert. Dass Republikaner sie anschalten und die Demokraten sie wieder ausschalten. Die Folgen vor Ort sind langfristig. Wenn eine Organisation ihre Finanzierung verliert, dauert es Jahre, bis sie das weggesteckt hat. Ich habe mit einer Organisation gesprochen, die ihre Mittel aus den USA unter George W. Bush verloren hatte. Bei ihr hat es bis zum Ende der Obama-Administration gedauert, bis sie organisatorisch wieder in der Lage war, sich um neue US-Gelder zu bewerben. Als sie soweit waren, wurde die Global Gag Rule wieder eingeführt. Also, auch wenn die Politik sich alle 4 oder 8 Jahre ändert, die Folgen vor Ort sind noch lange danach zu spüren.
Birne Ruth Snyder arbeitet ebenfalls für Change. Sie weiß, dass hinter der Wiedereinführung der Global Gag Rule nicht Donald Trump, sondern Vizepräsident Mike Pence steckt. Er ist ein Born-Again-Christian, der sich mit der christlichen Rechte in den USA verbunden sieht. Seit Trumps Amtsantritt wurden viele offene Stellen im Außenministerium und in der Entwicklungshilfebehörde USAID mit christlichen Fundamentalisten besetzt, die dort nun im Ausland mit öffentlichen Geldern ihre Anti-Abtreibungs- und homosexuellenfeindliche Agenda verfolgen. Für Birne Ruth Snyder ist das eine zynische Politik.
Für konservative Mitglieder im Kongress ist das eine einfache Sache, sowas zu unterstützen. Sie müssen sich nicht mit den Frauen und Mädchen beschäftigen, die deshalb im Ausland sterben. Sie erfahren nichts von den Frauen und Mädchen, die ihren Zugang zu Gesundheitszentren verlieren. Die Menschen, die davon betroffen sind, sind keine amerikanischen Wähler. Es ist also leicht für Politiker in den USA, dies als politischen Sieg zu feiern und die Konsequenzen zu ignorieren.
Das Ziel von Vizepräsident Mike Pence und der christlichen Rechte mit der Wiedereinführung der Global Gag Rule ist die Reduzierung der Abtreibungszahlen. Doch genau dem widerspricht die Expertin von Change.
This decision and the sort of expansion of the Global Gag Rule has never been driven by evidence.
Die Ausweitung der Global Gag Rule wurde nicht aufgrund von Belegen durchgeführt. Die Daten aus der Vergangenheit und in der ursprünglichen Version zeigen vielmehr, dass sie zu mehr Abtreibungen, verringertem Zugang zur Familienplanung, zu Klinikschließungen und zu Unterbrechungen bei der HIV-Prävention geführt hat. Und das war unter der Bush-Administration. Für mich ist es besonders schlimm zu sehen, dass sich die Familienplanung in Ghana seit dieser Bush-Zeit vor 10 Jahren bis heute nicht erholt hat. Mit der Wiedereinführung wissen wir also, dass die Auswirkungen für das Gesundheitssystem und für Einzelne auf Jahrzehnte hinaus zu spüren sein werden.
So wird es auch sein bei der US-Außenpolitik unter Trump jetzt für Afrika. Ann Peltner hat dazu für die Weltzeit recherchiert. Ja, und zugespitzt lässt sich die Außenpolitik auch an dem schon angesprochenen Zitat verdichten. Im Januar hat Donald Trump im Weißen Haus afrikanische Länder, Haiti und El Salvador, als Shithole Countries bezeichnet. Meine Kollegin Ellen Hering, die war jetzt gerade in El Salvador. Wie reagieren denn die Menschen dort auf solche Beleidigungen?
Naja, wie man eben so reagiert, wenn man als Arschloch bezeichnet wird. Die sind natürlich gedemütigt, aber im Grunde genommen ist es so, dass die Trump-Regierung eigentlich nur das zuspitzt, was sowieso die Beziehungen immer geprägt hat, nämlich Demütigungen und Bevormundungen.
In El Salvador leben 6 bis 7 Millionen Menschen, ein kleiner Staat in Mittelamerika. Die USA sind ja mehrere tausend Kilometer weit weg. Trotzdem werden jetzt eben die Kongresswahlen auch genau beobachtet. Warum?
Weil sehr viele El Salvadorianer ausgewandert sind, migriert sind in die USA. Man spricht von circa 3 Millionen, also das ist schon eine ganze Menge.
Also 3 Millionen in den USA und 6 Millionen, also quasi die Hälfte nochmal der Bevölkerung lebt in den USA.
Genau, aber so ganz genau weiß man das nicht, weil viele haben von denen keine Papiere. Und natürlich spielt eine große Rolle für die El Salvadorianer, die zu Hause sind, ob ihre Verwandten, Familienangehörigen weiter in den USA bleiben können oder nicht, weil die total abhängig sind von den Dollars, die sie von dort überwiesen bekommen.
Gibt es denn da auch eine politische Präferenz, dass sie eben zum Beispiel die Demokraten bevorzugen?
Mit Sicherheit, weil die Demokraten liberaler umgehen mit den Migranten, die keine Papiere haben oder denen die Möglichkeit geben, sich vielleicht doch noch zu legalisieren und nicht so hart durchgreifen wie die Trump-Regierung.
Wir beobachten ja gerade, wie die Trump-Regierung auch verbal und mit vielen symbolischen Gesten hart vorgeht gegen eine Gruppe von 5.000 bis 7.000 Menschen, vor allem aus Honduras, dem Nachbarland von El Salvador. Die marschieren Richtung USA. Sind da auch viele El Salvadorianer dabei?
Ja, das sind eine ganze Reihe. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viele, aber da sind viele dabei, weil die Hondurianer sind über Guatemala dann nach Mexiko gelaufen und da sind sie ja quasi an der Grenze El Salvadors vorbeigekommen und da haben sich viele angeschlossen.
Und warum?
Also die Situation in Honduras, in Guatemala und El Salvador ist einerseits geprägt von wirtschaftlicher Not. Das liegt daran, dass da koloniale Strukturen existieren, tatsächlich noch existieren. Da gibt es einen derartig krassen Reichtum und daneben eine derartig krasse Armut, wie wir uns das in Europa wirklich gar nicht vorstellen können. Also in El Salvador zum Beispiel ist das ganze Grundeigentum auf 23 Familien verteilt. Und das heißt, also das ist wirtschaftlich extrem schwer, aber ich glaube, der Hauptgrund, weshalb die Leute gehen und keine Perspektive mehr sehen, ist die Gewalt dort. Es gibt diese Jugendbanden, Maras, sind eigentlich keine Jugendbanden mehr, weil das ist schon die dritte Generation. Die sind ursprünglich mal aus den USA ausgewiesen worden oder mussten zurückgehen, also abgeschoben worden und haben eben die Kontrolle über diverse Regionen in den Ländern und erpressen die Menschen. Also das heißt, das ist eine Situation, insbesondere für so kleine, arme Familien eigentlich, die unerträglich ist, weil sie von, ich sag mal, $40, die sie verdienen können in der Woche, 20 abgeben müssen an Jugendbanden, die sind an die Maras abgeben müssen, die sind brutalst, die ermorden wirklich für $20 jeden, der ihnen über den Weg läuft und nicht ihren Anweisungen folgt.
Vermuten Sie, dass dann die Abschreckungspolitik, die Gesten, die US-Präsident Trump dann eben öffentlich darbietet, dass das die Menschen abhält, eben vor diesen Banden, vor dieser Gewalt, vor dieser Armut zu fliehen?
Das glaube ich nicht, weil die Menschen suchen einfach für ihr individuelles Leben eine Möglichkeit, ja, weiterzukommen. Und ich schätze mal, dass die Grenze zu den USA wird natürlich, haben wir auch schon gesehen, militärisch jetzt gesichert. Ich schätze, dass es trotzdem einige schaffen werden, da durchzukommen. Und außerdem, dass viele in Mexiko bleiben werden.
Sie waren jetzt da in El Salvador und ich würde Sie zum Abschluss noch mal bitten nach einer persönlichen Einschätzung, wie Sie das beurteilen, wenn jetzt eben viele aus El Salvador weggehen, in die USA versuchen, bleiben eben weniger zu Hause. Ist das die richtige Strategie, um aus diesem Land etwas Besseres zu machen?
Politisch mit Sicherheit nicht. Politisch muss das Land natürlich ganz anders sich aufstellen, aber da hängt so viel mit den Beziehungen zur USA zusammen, dass man das gar nicht isoliert betrachten kann. Die USA betrachtet ja Mittelamerika als ihren Hinterhof und früher als ihre Bananenrepubliken, weil Chiquita dort tatsächlich einfach mehr Macht hatte als die Regierungen. Und daran hat sich im Grunde genommen nichts geändert. Ich kann aber verstehen, dass die Menschen individuell eine Lösung suchen. Die leben ja heute und die wollen heute irgendwie weiterleben und wollen ihre Familien ernähren und so weiter. Und ich glaube, es ist sicherlich die allerletzte Lösung für diese Menschen, aber es ist natürlich eine Lösung zu sagen, wir gehen jetzt in einer Gruppe und wir zeigen, es kann so nicht weitergehen und es kann wirklich nicht so weitergehen in Mittelamerika.
Ellen Hering, sie war in Mittelamerika unterwegs, jetzt gerade in El Salvador. Vielen Dank.
Danke.
Darum kommen aktuell also vor allem Menschen aus Mittelamerika in die USA. Davor waren es Mexikaner, Asiaten und noch früher Europäer. Immer aus den Regionen, wo die Menschen in Armut und Gewalt leben. Und das haben frühere US-Regierungen ja auch noch gefördert in Mittelamerika, wo sie viele Diktaturen unterstützt haben. Das sollten wir nicht vergessen. Alles hat eben Folgen. Auch unser Weltzeit-Podcast. Morgen kommt die nächste mit einem Ausblick auf den neuen US-Kongress und die großen Aufgaben. Danke fürs Zuhören, sagt André Zanto.